Ja, ich finde es mega inspirierend, miteinander über Gastfreundschaft nachzudenken. Und ich finde es auch cool, dass wir als verschiedene Kirchen trotzdem verbunden sein und das heute Morgen auch ein bisschen feiern. Aber sind wir ehrlich, wir leben in sehr herausfordernden Zeiten. Es gibt riesige Probleme auf dieser Welt. Und wir können doch nicht einfach an denen vorbeischauen und heute jetzt ein bisschen auf Gemeinschaft machen. Wir haben zum Beispiel eine Covid-Pandemie hinter uns. Ich weiss nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt, aber vom Frühling 2020 bis 2022, also das Jahr, war Covid. Und es wirkt vielleicht schon, wie wenn es weit weg wäre, aber das ist noch nahe. Und wir haben da ganz viel erlebt, zum Beispiel Social Distancing haben wir gemacht, das bare Gegenteil von Gastfreundschaft. Oder nachher ist der Ukraine-Krieg gekommen. Leid und Zerstörung, wo die ganze Welt in Mitleidenschaft reisst. Das bare Gegenteil von Gastfreundschaft. Wir stehen vor einer Energiekrise oder sind schon drin, je nachdem, wie man es sieht. Und Inflation ist eine Realität. Und wir werden sehen, ob der Mangel, der da auf uns zukommt, mit grosser Wahrscheinlichkeit, ob der eher wird Nächstenliebe auslösen oder Egoismus. Und dann gibt es noch weltweite Krisenherde, die gibt es immer noch, die hat es schon vorher gegeben, gibt es immer noch, allein in Afrika gibt es ein Dutzend Kriege. Es gibt Menschenhandel, es gibt moderne Sklaverei, es gibt Umweltzerstörung, es gibt Brände an allen Ecken und Enden. Da wird irgendwie jedes Jahr mehrfach die Fläche von der Schweiz abgefackelt. Und dann gibt es noch Christenverfolgung, offensichtlicher oder subtiler. Und die Zahl der Christen in Europa geht zurück. Wir leben in schwierigen Zeiten. Es gibt Leute, die sagen, wir leben in der Wehe der Endzeit. Und ich finde, ja, man kann das so sehen. Neutestamentlich gesehen befinden wir uns, seit Jesus auf dieser Welt war, in der Endzeit. Mit Jesus, als er auf dieser Welt war, hat das Reich Gottes angefangen und die Endzeit gleichzeitig. Von dem her, ja, man kann es so sehen, wir befinden uns in der Wehe der Endzeit. Jetzt das Positive mit Wehe ist, dass Wehe im Normalfall auf etwas Gutes zulaufen, nämlich auf die Geburt. Und Geburt wäre dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn er sein Friedensreich aufbaut, wenn der Tag des Herrn kommt. Das so heisst in der Bibel, der Tag vom Herrn, wenn der kommt, das wäre dann Geburt. Aber hey, momentan sind wir in der Wehe und Wehe sind unangenehm. Die Frage ist jetzt, wie sollen wir uns in Wehe von der Endzeit verhalten? Das ist die Frage, die wir heute Morgen kurz anschauen wollen. Und der Hebräerbrief, er gibt uns vier Punkte und eine Schlusspointe. Also wir werden jetzt vier Punkte kurz anschauen und dann noch gespannt sein auf die Schlusspointe. Es heisst da, Hebräer 10, so haben wir nun, liebe Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit, ins Heiligtum einzutreten. Lasst uns also hinzutreten mit aufrichtigem Herzen in der Gewissheit des Glaubens. Der erste Punkt an einer Kirche in herausfordernden Zeiten ist, dass wir können und sollen Gegenwart Gottes suchen. Wir dürfen ins Allerheiligste hineintreten, haben wir gesehen. Jetzt, Gegenwart Gottes, dass wir Gott erleben durch seinen Heiligen Geist, das ist eigentlich das, was uns als Kirche überhaupt ausmacht. Versteht ihr, gute Musik gibt es auch an anderen Orten. Und nette Leute gibt es auch an anderen Orten. Und motivierende Inputs gibt es auch an anderen Orten. Präsenz vom Heiligen Geist, dass Gott uns begegnet, das ist das, was uns als Kirche ausmacht. Es ist so, wie wenn Gott der grosse Gastgeber wäre. Und wir dürfen zu ihm an den Tisch kommen. Er lädt uns ein. Wir dürfen alle zusammen an den Tisch sitzen. Und er ist auch an dem Tisch. Das ist das, was Kirche ausmacht. Der Fachbegriff für das wäre lebendige Spiritualität. Das ist also das Erste, was uns der Hebräerbrief sagt, an Christen in schweren Zeiten, ist, suchet Gottes Gegenwart. Durchs Beten, durchs Anbeten, durch Musik, durch Auseinandersetzung mit der Bibel, was auch immer wir tun, lass uns Gegenwart Gottes suchen. Jetzt der zweite Punkt ist, es geht da weiter im Hebräerbrief, lasst uns festhalten am unverrückbaren Bekenntnis der Zuversicht. Wenn da vom Bekenntnis von der Zuversicht redet ist, dann meint das der Glaube. Der Glaube ist das Bekenntnis von der Zuversicht. In schwierigen Zeiten gibt es eine Quelle von der Zuversicht. Und das ist unser Glaube. Und der Glauben ist eben ein Bekenntnis. Der Glauben ist nicht einfach irgendeine Ahnung, dass es Gott gibt oder irgendein Gefühl. Der Glaube ist Bejahung von all dem, was in der Bibel steht über Gott, den Vater, Jesus Christus, den Heiligen Geist. Wir sagen yes, ja, so ist es. Das ist das, was Glauben bedeutet. Die Inhalte sind zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst, wo man sagt, jawohl, das glauben wir. Das Bekenntnis ist etwas so, wie vielleicht die Adresse, wo da der Tisch steht. Irgendwo muss er ja stehen. Irgendwo ist der. Und die Frage ist, wo ist die Adresse? Wo ist denn der Ort, wo Gott uns begegnen will? Und das Bekenntnis ist eigentlich wie die Adresse. Und da gibt es ein Ort und eine Straße und eine Hausnummer. Es gibt eine Hausnummer. Und das bleibt, das ist eine bleibende Orientierung. Das ändert nicht Alltag. Das ist ein Haus und nicht ein Wohnwagen. Und wenn in unserem Text steht, wir sollen an diesem Bekenntnis festhalten, dann stehen wir offenbar in der Gefahr, dass wir das nicht machen. Vielleicht stehst du in der Gefahr, das nicht zu machen. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott. Oder bist ein bisschen abgedriftet. Und der Hebräerbrief sagt dir, halt fest am Bekenntnis von der Hoffnung. Die Adresse gilt noch. Gott ist nicht zügelt. Jetzt das mit dem Bekenntnis, das ist ja in unserer Gesellschaft im Moment nicht so beliebt. Niemand hat etwas dagegen, wenn wir als Christen ein bisschen ein warmes Gefühl haben im Herz und ein bisschen Nächstenliebe leben und so. Das ist alles okay. Aber dann, wenn wir anstehen und sagen, dass Jesus der König ist, dass Jesus regiert, und wenn wir sagen, dass es verbindliche Inhalte gibt von unserem Glauben, dann wird das ganz schwierig. Das wirkt dann uncool und irgendwie intolerant oder weiss ich was. Und es gibt auch Theologen, die sagen, ja, das kommt jetzt doch nicht so drauf an, ob Jesus wirklich auferstanden sei und so. Und der Hebräerbrief sagt, nein, haltet fest am Bekenntnis. Ohne verlässliche Inhalt ist unser Glaube kraftlos. Wenn der Glaube nur ein Gefühl ist, dann kann das Gefühl auch mal ändern. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir es vergessen. Dann werden Sachen wie der Putin und Corona das letzte Wort haben. Dann gibt es auch keine Zuversicht über alle Leiden von dieser Welt aus. Dann wird es nach der Wehe von der Endzeit auch keine Geburt geben. Der Fachbegriff für das heisst, gefährliches Wort, Dogmatik. Es geht um verbindliche Lehrinhalte. Das ist nicht einfach egal, was wir glauben. Es ist das Bekenntnis von der Zuversicht. Der Hebräerbrief sagt, dass also in schwierigen Zeiten wir sollen Gottes Gegenwart suchen und wir sollen am Bekenntnis von der Zuversicht festhalten. Und dann zum dritten Punkt geht es weiter. Und lasst uns darauf bedacht sein, dass wir einander anspornen zur Liebe und zu guten Taten. Jetzt geht es darum, wie der Glaube praktisch wird. Es geht da sehr stark um unser Reden und unser Handeln. Irgendwie muss es ja eine Auswirkung haben. Oder wenn wir vorher gesehen haben, dass es darum geht, dass wir Gottes Gegenwart suchen und wenn wir das wirklich tun und wenn wir das wirklich erleben, durch das Wirken vom Heiligen Geist und wenn wir am Bekenntnis festhalten, wenn wir sagen, ja, die Adresse, die gilt es noch, dann wird das eine Auswirkung haben auf unser Leben und es muss es auch. Sonst ist das alles irgendwie wahrscheinlich nicht echt, wenn das sich nie zeigt in unserem Leben, dann gibt es ein Problem. Es ist die logische Folge, dass wir entsprechend leben. Und Fachbegriffe für das wären dann zum Beispiel Ethik, was wir machen und was wir nicht machen. Und Evangelisation und Diakonie. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass wir an diesem Tisch Flüchtlinge aus der Ukraine haben. Und es hat mich berührt, dass viele Leute aus Viva-Kirchen, Kirchen aus den Viva-Kirchen, haben zu den Ersten gehört. Ohne, dass wir ihnen das gesagt hätten, wo Ukrainer aufgenommen haben in der Schweiz. Das hat mich berührt. Und ich glaube, es ist ein Ausdruck von dem, dass wir ein Bekenntnis haben und die Gegenwart Gottes erleben. Und gleichzeitig haben wir auch für Russen gebetet. Und wir sollten es weitermachen. Oder es kann auch so aussehen, dass falls die Energiekrise voll reinkickt und die Inflation zuschlägt, dass wir nicht absichern, dass wir noch genug haben, sondern dass wir auftun, dass wir anfangen, die Leute einladen an den Tisch. Dass wir ihnen zu essen geben und Wärme, wenn sie wie nicht mehr warm ist. Ich kann doch nicht in meiner warmen Stube hocken und nebenan friert einen. Und es wird auch bedeuten, dass ich wie mit einer Köpfschelle, Schöpfschelle, das weitergebe, was ich kann. Ich komme von Gott gratis über und gratis gebe es weiter. Verstehst du, ich bin nackt in die Welt gekommen, nackt würde ich gehen. Es bringt doch überhaupt nichts, etwas da zu sparen für meine Erben oder was. Ich muss doch einen Unterschied machen in dieser Welt. Und ich werde auch das sagen, was der Glaube mir gibt. Ich werde auch davon reden. Das wird ja auch weitergehen mit einer Köpfschelle. Schöpfschelle. Vielleicht kannst du dir mal überlegen, wie es bei dir könnte aussehen, ganz konkret. Es muss konkret werden. Hey, der Hebräerbrief sagt uns, wir sollen Gottes Gegenwart suchen, wir sollen am Bekenntnis festhalten und wir sollen den Glauben in Liebe leben. Und dann noch das Vierte, geht der Text weiter. Wir wollen die Versammlung der Gemeinde nicht verlassen, wie es bei einigen üblich geworden ist. Das ist scheinbar kein neues Phänomen. Sondern einander mit Zuspruch beistehen. Wir brauchen einander. Vorher hat es geheißen, im vorherigen Vers, wir sollen uns gegenseitig zu Liebe und guten Werk anspornen. Und jetzt heisst es, wir sollen einander mit Zuspruch beistehen. Wir brauchen einander und wir sollten einander ermutigen. Das ist vielleicht auch das, was nachher dann da geredet wird. Das bringt doch niemandem etwas, wenn wir da ablästern über, wie die Welt schlecht sei und so. Natürlich kann man mal über das reden. Wir dürfen schon unsere Sorgen teilen. Aber schlussendlich muss es doch darum gehen, was ist unsere Antwort? Wir sind doch Teil von der Lösung als Christen. Wenn nicht wir, wer ist dann Teil von der Lösung? Und das wäre das, was wir da sollten. Reden, glaube ich, an dem Tisch. Was kannst du tun? Und sag es auch ganz im Kleinen. Oder der Spittler, der Gründer von unserem Werk, hat gesagt, es bringt nichts, wenn wir die Missstände von der Zeit bejammern. Hand anlegen müssen wir und sei es auch nur ganz im Kleinen. Und das würde da passieren. Das ist das, was wir in der Gemeinschaft erleben. Übrigens interessant ist, wenn sie in dem Vers von der Gemeinschaft der Gläubigen dreht ist, dann ist dort im griechischen Urtext steht das Wort Synagoge. Synagoge. Seit dem babylonischen Exil 597 vor Christus haben sich die Juden oder treffen sich die Juden in Synagogen. Und auch Jesus hat sich in der Synagoge getroffen. Und die ersten Christen, die Jünger von Jesus, haben eigentlich fast alles übernommen von dieser Synagoge in ihre Gottesdienste. Alles, was wir da machen heute Morgen, Lieder singen, Bibeltext anschauen, irgendeiner schwätzt und wir treffen uns alle in einem grossen Raum und so. Das haben wir alles aus der Synagoge. Das ist überhaupt nichts Neues im Grundsatz. Ich halte die Chance für sehr klein, dass wir, ausgerechnet wir, die Generation sollte sein, die nach 2600 Jahren Synagoge, wir das nicht mehr machen sollten. Die Chance, dass gerade wir, dass gerade ich zu denen gehöre, die das nicht mehr gelten sollen, ist doch wahnsinnig klein, nach 2600 Jahren. Und im Gottesdienst sollte vieles von dem passieren, was da im Text gestanden ist, dass wir Gottes Gegenwart erleben, dass wir am Bekenntnis gestärkt werden, im Glauben gestärkt werden, in der Zuversicht gestärkt werden und dass wir einander anspornen und Liebe und Gemeinschaft erleben. Wir als Christen, wir brauchen die Gemeinschaft. Der Glauben ist eine Teamsportart. Das ist nicht irgendein Ego-Trip, den wir da leben, sondern wir brauchen einander. Und darum hat es da der vierte Punkt: Ermutigt euch in der Gemeinde, in der Synagoge. Es sind also vier Punkte, die uns da der Text sagt. Erstens, sucht Gottes Gegenwart. Zweitens, haltet am Bekenntnis der Zuversicht fest. Drittens, lebt den Glauben in Liebe. Viertens, ermutigt euch in der Gemeinde. Kurze Zwischenfrage. Was von diesen vier Punkten fordert dich am meisten raus? Wahrscheinlich solltest du dort einen Schritt gehen. Kommen wir zu den Schlusspointen. Am Schluss von dem Text heisst es da, und dies umso mehr, als ihr den Tag nahen seht. Wenn es also so ist, dass wir die Wehe von der Endzeit erleben, wenn es so ist, dass es überwältigende Probleme gibt auf dieser Welt, wo niemand eine Lösung hat, wenn es so aussieht, dass sich der Tag naht, wo Jesus wird sein Reich aufbauen, dann gilt umso mehr. Suche Gottes Gegenwart. Haltet fest am Bekenntnis von der Hoffnung. Lebt den Glauben in Liebe. Ermutigt euch in der Gemeinde. Dass wir uns richtig verstehen, diese Sachen gelten immer. Die Sachen haben die letzten 2000 Jahre für alle Leute gegolten, die gesagt haben, sie seien Christen und die gesagt haben, wir leben Kirche. Wenn sie das machen wollten, haben sie das immer machen müssen. Und vielleicht denkst du, ja, wir sagen, wir sind doch gar nicht in der Endzeit und schwierige Sachen hat es schon immer gegeben und es geht nochmal 2000 Jahre, bis Jesus wieder kommt. Ist okay, dann gelten die Sachen gleich. Aber umso mehr, wenn du denkst, wir sind in der Endzeit. Sachen wie Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, Inflation, sinkende Zahlen von Christen in Europa, weltweite Krise, die können uns bedrohen und das ist auch bedrohlich. Aber all diese Probleme bedeuten nicht, dass wir es mit dem Glauben nicht mehr so ernst nehmen sollten und dass wir mit Viva-Kirche ein bisschen langsam machen und irgendwie Prioritäten anders setzen. Im Gegenteil, der Hebräerbrief schreibt, sucht Gottes Gegenwart umso mehr. Jetzt erst recht. Haltet am Bekenntnis von der Zuversicht fest, auch wenn die Gesellschaft findet, das sei mega öd, dass wir ein Bekenntnis haben. Umso mehr. Es ist nicht der Moment jetzt, um den Glauben zu verwässern und irgendwie alles zu probieren, an der Gesellschaft anzupassen. Nein, haltet fest am Bekenntnis von der Zuversicht. Umso mehr. Lebt den Glauben in Liebe. Es ist nicht der Moment, um uns zurückzuziehen. Es ist nicht der Moment, um irgendwie für uns Reichtum bunkern und so. Lebt den Glaube in Liebe. Umso mehr. Umso mehr. wenn es Not gibt, wenn dann sonst, wenn willst du dann den Glauben in Liebe leben? Und ermutigt euch in der Gemeinde. Wenn es einen Moment gegeben hat, wo wir Ermutigung gebraucht haben, dann doch heute. Umso mehr. Ich glaube, das ist das, was bedeutet, Kirche leben, wir leben Kirche, viva Kirche, in herausfordernden Zeiten. Und die Frage zum Schluss ist, welchen Schritt solltest du jetzt gehen?
Vielen Dank, Christian, für diese herausfordernde Predigt in herausfordernden Zeiten. Welchen Schritt solltest du jetzt machen? Das war die Challenge. Was wäre für dich dieses Bekenntnis der Hoffnung, das du anderen Menschen zeigen kannst? Der Christian hat uns Mut gemacht, an dem festzuhalten, was schon 2600 Jahre lang gefeiert wird in der Synagoge. Und ich möchte euch jetzt einladen, an einem Bekenntnis festzuhalten, das nicht ganz so alt ist, aber auch uralt. Das Glaubensbekenntnis. Seit Jahrhunderten vor euch, vor mir, haben Menschen an dieser Dogmatik festgehalten, haben gesagt, das ist unsere Hausnummer. Wenn mich einer fragt, warum ich Christ bin, dann kann ich das ganz kurz und komprimiert auf den Punkt bringen. Und wer diesen mutigen Schritt machen will, wer diese Challenge wagt, der darf gerne aufstehen und dieses Glaubensbekenntnis laut mitsprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.